Du nimmst Magnesium, vielleicht noch Melatonin und schläfst trotzdem schlecht, dann liegt es fast nie an deinen Supplements. Die unbequeme Wahrheit ist, Licht, Koffein, Alkohol und die Temperatur in deinem Schlafzimmer sind stärker als jede Pille, die du abends schlucken kannst. Wenn die Basics nicht stimmen, arbeitet jedes Supplement gegen deine Biologie. Max und ich zeigen dir heute die echten Schlafhebel, die wirken, weil sie deine innere Uhr steuern, statt sie zu überlisten. Ein wichtiges Thema, wenn es um Schlaf geht, ist ja Licht. Davon haben wir heute jetzt hier genug im Raum. Im Schlafzimmer wäre gut, wenn man möglichst wenig davon hat. Und generell wollten wir heute mal so ein bisschen über verschiedene Schlafhacks sprechen, was denn wir so machen, was denn sonst so da draußen rumkursiert an verschiedenen Hacks und was wir so davon halten. Was hat dich am meisten überzeugt?
Wenn es um Licht geht.
Nee, wenn es um Schlaf geht.
Aber wenn es um Schlaf
generell
geht.
So, dann der Number One Hack, einfach mal so vorweggenommen.
Ja, lass mich überlegen, was hat mich am meisten überzeugt? Also ich glaube, was für mich tatsächlich am wichtigsten ist, ist tatsächlich was sehr, sehr einfach ist. Oder wer sagt, es ist gar nicht so einfach. Ehrlicherweise einfach wirklich eine Stunde vorher mal so keine Geräte mehr zu haben. Das halte ich gar nicht so häufig ein. Aber ich merke halt, wenn ich es einhalte, dann schlafe ich halt ganz, also ich schlafe genauso schnell ein wie sonst. Das macht überhaupt keinen Unterschied vom Einschlafzeit her. Aber ich merke halt einfach, dass ich viel erholsamer schlafe. Also das ist, glaube ich, schon was, das kann man nicht so richtig fassen, außer dass man halt am nächsten Morgen vielleicht sieht, dass die HRV einfach irgendwie ein bisschen besser ist, dass man ein bisschen erholsamer sich einfach ein bisschen ausgeruhter fühlt. Das würde ich schon sagen, ist was, das bei mir, glaube ich, mit der größte Hebel. Ich glaube, das spreche ich wahrscheinlich dann am Ende auch für viele. Einfach weil man häufiger dazu neigt, dann vielleicht abends nochmal einen Laptop aufzumachen oder irgendwie fernzuschauen. Das ist halt alles was man eigentlich so aus diesem Ruhemodus rausholt und ganz und genau den gegenteiligen Effekt hat.
Würdest du sagen, das liegt am Licht vom Screen, an dem blauen Licht oder daran, dass sich das noch vor dem Schlafengehen stresst? So, weil du irgendwie noch Mails liest oder Sachen liest oder dir Reels anschaust oder so, dass du nicht so richtig runterkommst? Oder meinst du, es ist auch klassisch eher ein Lichtthema, wenn du jetzt eine Blaulichtfilterbrille tragen würdest, was ich weiß, dass du ja eh regelmäßig machst, immer, aber meistens, dass es vielleicht auch einfach nur ein Lichtthema ist?
Theoretisch glaube ich wahrscheinlich eh. Aber ehrlicherweise, also ich meine, wenn ich halt die Blaulichtfilterbrille dann trage, dann habe ich das Problem trotzdem. Also ich glaube, dass Licht da tatsächlich im Vergleich dann, also zumindest bei mir der kleinere Hebel ist, im Vergleich zu jetzt irgendwie abends halt noch vor Screens generell zu sein, weil dieser Stresseffekt vom Screen, glaube ich, auch nicht ganz zu unterschätzen ist. Aber ich glaube, man kann es so ein bisschen sicherlich optimieren mit der Brille. Das ist sicherlich ein Faktor.
Ja. Spannend. Wenn man sich das Ganze jetzt mal von der Vogelperspektive anschaut, um es mal so zu nennen, dann gibt es ja eigentlich zwei große Systeme, die für die Schlafstörung eigentlich verantwortlich sind. Ne? Und das eine ist ja ganz klassisch, zirkadianer Rhythmus. Da hatten wir auch mal eine Folge dazu gemacht, wo wir auch über Schichtarbeit und so gesprochen haben, ne? Wie man seinen zirkadianen Rhythmus auch verbessern kann oder halt auch verschlechtern kann. Also es gehört halt da auch leider mit dazu. Und das ist die klassische innere Uhr und die wird mal gesteuert durch Licht. Das ist das, würde ich mal sagen, so das größte Thema, wenn es um Schlaf geht. Bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich in einem Raum schlafe, wo es in der Früh dann hell wird, weil man zum Beispiel keine Rollläden oder Rastos oder wie auch immer hat, dann wache ich einfach auf. Also egal, wie müde ich bin, egal, wann ich ins Bett gegangen bin, wenn es um 7 im Raum hell wird, dann wache ich trotzdem gegen 7 auch einfach auf. So, also das für mich ist am wichtigsten, dass der Raum auch einfach dunkel ist und dass man ihn sonst auch einfach dunkel machen kann, weil das sehr viel bringt. Und das zweite System ist der Schlafdruck. Das ist jetzt der, ich sage jetzt mal, biochemische Hintergrund. Das ist einfach der Aufbau von Adenosin. Adenosin ist ein kleines Molekül, was dem Körper gewissermaßen signalisiert, so jetzt ist Zeit, um schlafen zu gehen. Je mehr Adenosin akkumuliert, das passiert ganz normal über den, also im Tagesverlauf. Und wenn das eine gewisse Schwelle überschreitet, dann wird man müde. Wenn man jetzt viel Kaffee trinkt, Koffein verhindert ja, dass Adenosin an seine Rezeptoren bindet, dann würde man sagen, okay, das ist der Grund, wieso Kaffee zu einem schlechten Schlaf führt oder dafür sorgt, dass man eben nicht so gut entweder ein- oder auch durchschläft, ne? Und diese zwei Systeme, also zirkadianer Rhythmus und Schlafdruck, an den beiden Systemen setzen eigentlich die ganzen Hacks, die man machen kann, an. Ne? Also, dass man eben Koffein zum Beispiel weglässt, dass man sein Training richtig timet, dass man vielleicht am Abend mal warm duschen geht und so weiter und so fort. Ne? Also all das zielt dann gewissermaßen auf eines von diesen beiden Systemen ab. Und was ich so spannend fand, ich meine, so an Schlafhacks, also mittlerweile, das ist ja ein Fass ohne Boden geworden. Ne? Jeder hat irgendwie einen Tipp für gutes Schlafen parat. Und also man kann viel machen. Ich würde mal sagen, relativ wenige Änderungen oder Hacks haben so einen krassen Impact, dass man sagt, so, das ist jetzt was, was ich irgendwie jeden Tag mal mache oder jetzt habe ich total eine Veränderung gemerkt. Ja. Und das sind meistens halt dann wiederum auch Basics und nicht zwangsläufig irgendwas mit Supplements oder Medikamenten. Klar kann man natürlich auch Medikamente schlucken, damit man dann gut schläft, aber das ist am Ende des Tages ja auch nicht die Lösung, sondern das bringt ja auch einen zirkadianen Rhythmus durcheinander, weil das zwingt dem Körper ja praktisch so einen zirkadianen Rhythmus auf. Ne?
Kann deswegen, auf jeden Fall auch negativ sein. Ne?
Ja, vor allem, wenn man es halt über zu lange Zeit macht. Also es gibt ja viele Leute, die Schlafstörungen haben, auch im Zusammenhang mit irgendwelchen Erkrankungen oder mit akuten Stressbelastungen. Da wird sowas dann auch mal vom Arzt verschrieben. Aber das sind üblicherweise Medikamente, die man dann maximal 2 Wochen nehmen sollte und halt nicht über Jahre hinweg, wie es ja auch viele Leute täglich praktizieren und es ja auch in vielen Pflegeheimen zum Beispiel auch ist. Ne? Genau. Aber was gibt es denn so für große Hebel, für große Hacks?
Ja, also ich meine, wir haben mit Licht ja schon so ein bisschen angefangen. Ich würde sagen, wir starten auch gleich damit. Aber wir haben natürlich danach noch Themen wie Temperatur, das Koffein schon erwähnt, Alkohol vielleicht auch nicht zu machen, aber auch, wie man vielleicht runterkommen kann abends. Wir werden am Schluss sicherlich noch kurz Zeit haben, auch ein bisschen über Supplements und Medikamente auch noch kurz zu reden. Das ist sicher auch ein spannendes Thema. Wenn auch, glaube ich, nicht das Erste, was man sich anschauen sollte, eigentlich. aber manchmal sucht man eben dann doch nach der, ich sag mal, schnellen Lösung. Bei Licht, wir haben schon gerade gesagt, es gibt Blaulichtbrillen. Du kannst halt irgendwie abends dir eine Blaulichtbrille aufsetzen. Das ist so eine Brille mit so roten Gläsern. Also eigentlich nur die mit den roten Gläsern. Die haben auch wirklich den, ich sag mal, relevanten Impact. Es gibt dann auch welche mit gelben. Ist dann immer noch relativ schwache Filterungsleistung. Und dann gibt es auch welche, die eigentlich weiß, durchsichtig sind, normal, ne? Die heißen dann auch Blaulichtfilterbrillen, die filtern aber wirklich sehr, sehr wenig. Also das ist dann abends eigentlich schon fast verschwindend gering und auch gar nicht wirklich die Mühe wert. Kann aber natürlich so eine Art Bildschirmbrille dann sein, ne? Die dann halt einfach ein bisschen das blaue Licht aus einem Bildschirm filtert. Also wenn du halt wirklich vor einem Screen sitzt, ne? Kann da insofern schon noch unterstützen, wenn auch sehr gering. Aber was man natürlich sonst noch machen kann, ist, dass man eben sagt, und das machen ja viele Biohacker, ist, dass sie sagen, sie gehen morgens, das Erste, was sie machen, sie gehen eben nicht irgendwie in die Dusche oder so, sondern sie haben entweder eine Morgenlichtlampe, so eine Tageslichtlampe, die extrem hell ist und damit leuchten sie sich erstmal Vollgas in die Augen. Oder sie gehen eben raus in die Morgensonne und versuchen eben möglichst viel von diesen Wellenlängen zu bekommen, die in der Morgensonne enthalten sind. Oder eben in solchen Tageslichtlampen. Und das soll einfach dem Körper signalisieren, okay, hey, jetzt ist Tag, jetzt wachst du auf. Und das ist sozusagen der erste, ich sag mal, der erste Haken, den man sich setzt, um den zirkadianen Rhythmus so ein bisschen anzuwerfen. Ne? Und dem Körper eben zu signalisieren, okay, jetzt ist Tag, jetzt musst du performen. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich schon sagen würde, funktioniert. Bei mir zu Hause das Problem, dass so Tageslichtlampen meistens nicht sonderlich hübsch sind. Deswegen muss ich sie immer wegräumen und dann nutze ich sie nie. Werde ich auf jeden Fall gezwungen, sie nicht zu nutzen. Aber per se würde ich schon behaupten, dass man da einen Effekt spürt. Also ich glaube, gerade im Winter ist das schon was sehr, sehr Cooles, weil du da morgens häufig die Situation hast, dass es wirklich noch dunkel ist. Und man ja trotzdem dem Körper irgendwie zeigen will, hey, jetzt ist Tag. Im Sommer, muss ich ehrlich sagen, vermisse ich es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, also ich, wie gesagt, also wenn man jetzt nichts hat, womit man seinen Raum abdunkeln kann, dann ich wache halt dann auf, wenn es halt hell wird. Ne? Das ist im Winter dann theoretisch nicht so, weil da ist es, wie du sagst, wenn man da irgendwie aufsteht und sich fertig macht für die Arbeit und dann zur Arbeit geht, dann ist es ja in vielen Fällen noch dunkel, kommt drauf an, wann man anfängt zu arbeiten. Aber das macht es auf jeden Fall, glaube ich, schwieriger, so in die Gänge zu kommen und loszukommen. Deswegen ist es ja auch so, dass diese also Lichttherapie oder diese Tageslichtlampen auch untersucht sind für eine saisonale Depression. Ne? Also Depression ist per se schon mal im Winter sehr viel häufiger als im Sommer, einfach weil die Tage kürzer sind, weil es viel länger dunkel, also viel später hell wird und viel früher wieder dunkel wird. Und insofern kann man dem Körper da einfach einen anderen Rhythmus signalisieren. Macht deswegen total Sinn. Es gibt auch diese Tageslichtwecker.
Genau,
die ist brutal, ist ja auch dann sehr, also das steht dann wie ein normaler Wecker auch einfach auf dem Nachtkästchen, ne, oder eben im Schlafzimmer. Und wenn du dir dann 7 Uhr einstellst, dann gibt es auch eine Kombination mit Tönen. Aber auf der anderen Seite wird es dann auch einfach unfassbar hell. Ne? Und du machst dann deine Augen auf und denkst so, oh wow, okay. Ja. Jetzt, man kommt dann so richtig, also ich habe schon das Gefühl, dass man dann viel schneller in die Gänge kommt, wie wenn man einfach im dunklen Zimmer zum Beispiel liegen bleibt und dann noch irgendwie 10, 15 Minuten am Handy irgendwie rumscrollt. Ne? Das muss man, finde ich, schon sagen. Und wo es, glaube ich, auch was bringen könnte, ist jetzt natürlich schwierig, wenn man auf Reisen ist und man reist zwischen Zeitzonen, dann je nachdem, wie viel man im Gepäck Platz hat, kann man ja auch versuchen, mal eine Tageslichtlampe mitzunehmen.
Jawohl, es gibt schon so welche, die so ganz flach sind. Ne? Das geht schon. Also ich habe auch so eine, so ein Tablet eigentlich eher.
Ja. Okay, das ist ja dann schon mal ganz gut. Das kann man sonst auch einfach nutzen, um seinen zirkadianen Rhythmus an den vor Ort auch einfach anzupassen. Ne? Dass man sich dann zum Beispiel, wenn die Nacht mal ein bisschen kürzer war, wenn es eine Verschiebung nach hinten gibt, man dann zum Beispiel in der Früh vor Ort ist vielleicht 7 Uhr, in Europa oder in Deutschland wäre es erst 4 Uhr, dass man dann trotzdem diese Tageslichtlampe nutzt, um den Körper zu signalisieren, okay, ich bin jetzt wach, ich muss jetzt leistungsfähig sein und ready sein. Insofern glaube ich, eine ganz coole Sache. Ich nutze aber selber keine Tageslichtlampe.
Ja, ja, ich verstehe ich eh. Also ich finde es einfach an der Anwendung, ich glaube, wenn man es nicht so fix installiert hat, ist es einfach mühselig. Und ich habe sonst noch, habe ich so ein Smart Light Setup zu Hause. Das Problem ist nur daran, also wenn man quasi, die gehen dann morgens automatisch an, aber du hast halt nie so diese Helligkeit, die du halt mit so einer Tageslichtlampe hättest. Und die willst du ja auch im Alltag eigentlich gar nicht haben. Das ist ja wirklich krass hell. Willst du eigentlich in der Wohnung gar nicht haben. Ist auch einfach unangenehm. Das
blendet schon fast.
Und das blendet schon richtig. Aber noch so, dass es irgendwie okay ist, aber es ist halt sehr hell. Ne? Also es ist wirklich so Operationssaallicht und das willst du eigentlich zu Hause nicht haben. Ist einfach ungemütlich. Und dafür reicht dieses Setup nicht. Wofür das dann aber wiederum ganz cool ist, und das sind diese Philips Hue Glühbirnen, die ich dann hauptsächlich nutze, die sind dann richtig cool, wenn es dann eben abends wird, weil die halt einfach wirklich mit der Tageszeit dann immer weiter runter dimmen und die Lichtfarbe auch anpassen. Und das ist schon cool, weil du halt so einen automatischen Prozess hast, wo es einfach abends immer dunkler wird und um 22 Uhr ist es dann wirklich schon richtig dunkel, so dass es schon auch keinen Spaß mehr macht, jetzt irgendwie noch groß Dinge zu unternehmen in der Wohnung, sondern du wirst dann auch eigentlich recht natürlich müde. Das ist total angenehm. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das am Ende einen riesen Unterschied macht. Das ist einfach nur gemütlich. Ne? Und wahrscheinlich ist es schon besser, weil du halt auf jeden Fall weniger blaue Lichtanteile dann in den LEDs hast und die genutzt werden. Ne? Also das kann man schon mal sicher sagen. Und es wird natürlich auch die Intensität vom Licht runtergeregelt.
Genau, und der Hintergrund dahinter ist, also wie du ja schon gesagt hast, ne, wenn die Sonne scheint, wenn wir einen blauen Himmel haben, die Sonne ist ja sehr viel heller, also das Licht ist sehr viel stärker, als wie wenn das ein Innenräum ist, wenn man eine normale Deckenlampe zum Beispiel hat. Ne?
Ja.
Und das wird ja in Lux gemessen, also das ist auch der Wert, der dann auf diesen ganzen Tageslichtlampen draufsteht, x-1000 Lux, ne, oder x-100 Lux, es sind meistens mehrere tausend Lux bei sehr, sehr starken und intensiven Tageslichtlampen. Es gibt auch Geräte, mit denen man so die Lux messen kann, also im Raum, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, so okay, wie hell ist es denn aktuell, weil man unterschätzt das sehr stark, wie hell die Sonne im Gegensatz zum Innenraum zum Beispiel ist. Ne? Mit einer Tageslichtlampe versucht man das dann gewissermaßen zu kompensieren. Und das andere, was du angesprochen hast, wird ja in Kelvin gemessen. Ne? Das ist die Wärme vom Licht. Und das kann dann entweder so rötlicher sein oder halt blauer sein. Manchmal wirkt es halt so richtig wie in so Krankenhäusern. Ne? Da hat man ja jetzt auch kein angenehmes, warmes Licht, sondern das ist super kaltes Licht. Und entsprechend gibt es da dann einfach einen Kelvin-Unterschied von ein paar tausend Kelvin und das steht dann auch auf der Lampe drauf. Am besten schaut man sich sowas mal in den Lampenshop vor Ort an, um Gefühle dafür zu bekommen, was ist denn jetzt eigentlich die Lichtfarbe, weil auf den Bildern kann man das meistens nicht gut erkennen.
Vielleicht noch Anekdote dazu, was ich immer ganz spannend finde. Ich mache sehr selten Homeoffice, aber wenn ich Homeoffice mache, ist es halt häufig so, dass ich morgens jetzt nicht irgendwie nochmal rausgekommen bin, aber man fängt dann vielleicht halt direkt an zu arbeiten. Und ich finde es dann immer sehr krass, wenn man dann irgendwie mittags rausgeht, dann ist auf einmal alles so unfassbar hell. Ne? Also man wird wirklich geblendet und es ist schon fast richtig unangenehm draußen. Und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, wie wichtig das eigentlich schon ist, dass man morgens sich mal diese Stimulation holt, damit der Körper sich einfach darauf einstellt, okay, hey, es ist jetzt Tag. Und dann hat man das auch nicht so mittags. Ne? Also ich finde, im Office habe ich das null. Und zu Hause habe ich das sehr stark und ich glaube,
ich meine,
das ist
hier
schon,
ist auch sehr hell.
Ja, natürlich ist das natürlich auch ein helles Office.
Hohe Fenster und ich meine, hier bei dir im Büro, wo wir gerade sitzen, bestehen schon mal zwei Wände auch einfach nur aus Fenstern.
Ja, ja, das insofern, ist Luxus. Ja, vielleicht ist es dann auch da, deswegen, ne? Hast du rational erklärt.
Da kommt viel mehr rein, als wie jetzt bei mir zu Hause durch die, die Wohnzimmertür oder durch die Balkontür zum Beispiel, wo dann auch noch irgendwie der Balkon davor ist, ne, vom oberen Stock. Da dimmt das natürlich auch viel, viel stärker runter. Ansonsten, genau, wenn man so 5 bis 10 Minuten in der Früh rausgeht, das reicht dann auch schon. Man muss jetzt keinen halben Stunden Spaziergang machen. Man kann sich auch ans Fenster stellen, sich von der Sonne so ein bisschen anscheinen lassen, weil man das Glück hat, dass das Fenster auch von irgendeinem Raum auch wirklich zur Sonne hin ausgerichtet ist in der Früh. Ja. Das ist ja auch nicht immer so. Wenn es bewölkt ist, dann müsste es eigentlich ein bisschen länger sein. Ne? Dann sollten es schon so Hausnummer 20 Minuten sein, würde ich mal sagen, dass man sich auch draußen aushält, damit das auch ausreicht, um dem Körper zu signalisieren, hey, wir sind jetzt wach, wir sind jetzt leistungsfähig und der Tag geht jetzt los. Was man nicht machen sollte, ist nicht direkt in die Sonne starren.
So. Ja, das sollte man generell vermeiden. Ne?
Also die Umgebungshelligkeit ist dann ja trotzdem da, ne? Aber halt bitte nicht in die Sonne starren, das macht man einmal. Und dann weiß man sofort, wieso man es nicht machen sollte.
Ja, hat jeder mal gemacht.
Das passt dann auf jeden Fall. Sonst Abendlicht haben wir ja schon gesagt, ne? Also Blaulichtfilterbrille ist auf jeden Fall ein Ding. Ich habe auch eine, ich nutze sie, würde ich sagen, relativ regelmäßig. Ich habe sonst auch so eine nur sehr kleine Nachttischlampe, ne? Die sehr flaches Licht macht, auch eher gelbes oder rötliches Licht macht. Insofern passt das ganz gut. Blaulicht ist für mich vor allem relevant. Nicht so, wenn ich am Abend noch am Bildschirm arbeite, da muss ich das nicht unbedingt haben. Hm. Aber wenn man halt irgendwie noch draußen unterwegs war oder vielleicht in einem Restaurant war oder in einer Bar war oder in irgendeinem hellen Raum noch war, dann ist, finde ich, so eine Blaulichtbrille auch einfach sehr angenehm. Und wie gesagt, wenn sie nicht orange ist, dann erfüllt sie ihren Zweck zumindest nicht zu 100%. Also es gibt Blaulichtfilterbrillen, die, wie du schon gesagt hast, so leicht gelblich nur sind. Da steht dann auch Blaulichtfilterbrille drauf, aber wenn es dann am Ende nur 30-40% vom blauen Licht rausfiltert, dann ist es auch eigentlich nicht so effektiv. Es ist sicher besser als nichts, das will ich damit nicht sagen, aber ich habe, wie gesagt, noch keine Blaulichtfilterbrille gesehen, die nicht orange ist und trotzdem einen 100%igen Filter hat.
Kleine geht ja auch nicht. Physikalisch unmöglich.
Genau. Ja. Genau, also das einfach mal so ein bisschen im Blick behalten. Wie gesagt, die Lichtintensität, die macht auch einfach was. Ne? Also den Laptop oder das Smartphone, das sollte man am Abend nicht auf die maximale Helligkeit stellen und vielleicht trotzdem eine Blaulichtfilterbrille tragen. Es geht auch einfach um das ganze Umgebungslicht. Ne? Es gibt auch Leute, die sich dann so Rotlichtpaneele in das Schlafzimmer reinstellen, weil rotes Licht ist ja auch, hat ja keinen Blaulichtanteil, ne? Reines rotes Licht. Und entsprechend ist es ja dann auch gut zum Runterkommen. Wenn das aber zu hell ist, dann ist es für den Körper trotzdem ein Signal, eher wach zu bleiben, als einzuschlafen.
Genau. Ja.
Also da einfach anpassen. Das Wichtigste ist auch einfach, dass man eine niedrige Helligkeit hat und dass der Reizinput einfach ein bisschen runtergeht. Und ich persönlich finde das zum Beispiel unfassbar angenehm, wenn man am Abend den Laptop dann ein bisschen runterdreht, weil man ist ja den ganzen Tag so krass stimuliert, ne? Man schaut man schaut immer auf diese hellen Bildschirme, das heißt jetzt beim Smartphone, das heißt jetzt am Laptop. Und dann, wenn die Sonne scheint, ist man auch noch draußen. Ich finde das sogar super entspannt für die Augen, auch einfach halt runterzukommen.
Ich finde, das Wildeste ist eigentlich, wenn man so gewöhnt ist, am Abend auch so ein gedimmten Lichtsetup auf allen Ebenen zu haben. Und dann bist du irgendwo, wo wirklich so richtig asoziale, weiße Lichter verbaut sind, die wirklich hell sind. Und es gibt so, das beste Beispiel sind so die Friseurbuden in der Tegernseer Landstraße in München. Also wer weiß, was ich da, oder die Nagelstudios, ich will jetzt nicht weiter drüber reden, aber auf jeden Fall extrem grob da drin. Also die haben ja wirklich weißes Licht bis irgendwie 8 Uhr abends. Und wenn du da arbeitest, dann brauchst du deinen Zirkadianrhythmus eigentlich gar nicht mehr zu hacken. Du bist einfach im Arsch. Also ich glaube, die sind wirklich, die können alle nicht schlafen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht erklären. Ja. Das ist wie im OP stehen, halt bis abends um 8
Uhr. Ich wollte gerade sagen, oder halt auch einfach in Krankenhäusern, ne? Da hat man ja auch so viel weißes Licht. Und wenn du da dann arbeitest und Nachtschichten hast, in der Nachtschicht ist es wahrscheinlich gut, weil das Licht hält dich ja wach.
Ja, da brauchst du es. Ja.
So, ne? Also es macht total Sinn. Aber ja, an und für sich, sowas zwingt dem zirkadianen Rhythmus halt einfach künstliche Umstände auf, würde ich mal sagen. Das zweite Thema ist Temperatur. Ich meine, jetzt rollt gerade eine Hitzewelle auf Deutschland zu. Bis diese Folge rauskommt, ist die Hitzewelle schon wieder vorbei. Wir machen das ja immer ein bisschen im Vorhinein. Aber da sehe ich schon wieder, wie ich dann am Abend im Bett liege bei 26 Grad in der Wohnung oder mehr. und man dann am nächsten Tag auch einfach nicht so ausgeschlafen aufwacht. Das ist
ja, aber
schlichtweg
das ist ja
so.
Nur der Geiz, Mario. Das ist ja nur dein Geiz, weißt
weil,
du?
Weil ich mir kein Aidsleep um 5000 Euro kaufe.
Ja, genau, weil du kein Aidsleep gekauft hast und weil du dir immer noch keinen Ventilator gekauft hast.
Ja. Das stimmt. Der Ventilator werde ich heuer wahrscheinlich nachrüsten.
Ja, also das ist auf jeden Fall, wenn man in der Stadt lebt, kennt man das, glaube ich, weil die Stadt kühlt ja halt auch in der Nacht nicht runter. Ne? Also wir sind ja beide am Land aufgewachsen, deswegen haben wir dieses Problem, glaube ich, nie gekannt, bis wir halt irgendwie in die Stadt gekommen sind und seitdem denkst du dir echt so, boah, also der Sommer ist halt wirklich so 2-3 Monate lang, kannst du halt einfach nicht gut schlafen, wenn du nicht irgendwie dir irgendwas gebaut hast, was irgendwie diesen Raum runterkühlt, weil die Mauern sind so warm.
Ich würde es ein bisschen runter reduzieren. Ich würde sagen, es sind am Ende so 2-3 Wochen, wo ich es so richtig unangenehm finde. Ich habe jetzt kein Problem, bei 23-24 Grad zu schlafen, aber letztes Jahr ist halt auch mal 29 gewesen.
Genau,
ne?
Das ist die Wohnung.
Also das ist dann, du liegst da halt auch einfach im Bett und es ist so warm. Du hast einfach im Liegen zu warm, weil das Gemäuer heizt sich ja untertags auf, ne? Und am Abend wird dann die Wärme von den Wänden auch einfach wieder abgegeben, wo es vielleicht dann draußen ein bisschen kühler ist. Aber man wohnt ja auch in der Stadt und vielleicht dann neben der Straße und kann ja auch nicht einfach sein Fenster offen lassen. Ne? Weil dann wacht man halt dann auch, wenn um 5 Uhr irgendwie der Morgenverkehr losgeht oder ein paar Verrückte dann um Mitternacht irgendwie rumhupen, dann jetzt ja auch WN-Zeit könnte auf jeden Fall passieren, dann passt das natürlich nicht. Was kann man dagegen machen? Also klar, man kann sich einen Ventilator kaufen. Das Spannende bei einem Ventilator ist ja immer, das ist ja nicht wie eine Klimaanlage, die wirklich kühle Luft ausgibt, sage ich jetzt mal, sondern ein Ventilator sorgt einfach nur für eine zirkulierende Luft und das erleichtert, das gibt der Haut dann gewissermaßen so ein kühleres Gefühl, ne, weil es sich auch leichter tut, weil die Luft ja an der Haut entlang zirkuliert und das viel besser ist als eine stehende Luft. Ansonsten, was kann man noch machen? Aidsleep haben wir schon gesagt, ne? Das ist unfassbar teure.
Kühldecke, ja.
Kann auch so eine Matratzenauflage, kann man eigentlich bei jedem bestehenden Bett auch einfach installieren. Und es wird dann über die Matratze gepackt. Es gibt auch noch eine dazugehörige Decke. Wenn man noch mal 1000 Euro extra übrig hat, kann man sich das auch noch kaufen. Ich wollte mir das bis jetzt noch nicht leisten. Also ich fand es auch einfach zu teuer für diese 2-3 Wochen. Ja. Hat natürlich auch theoretisch den Vorteil, dass man im Winter eine kühlere Raumtemperatur haben kann und im Bett aber trotzdem nicht friert, weil das kann nicht nur kühlen, sondern auch heizen, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ansonsten, ich habe schon häufig gehört, warm duschen oder ein warmes Bad am Abend nehmen. Eigentlich ein bisschen paradox, ne? Sagst, ich will meinen Körper irgendwie runterkühlen und jetzt gehe ich dann irgendwie warm duschen oder lege mich in eine warme Badewanne rein. Ja, der Hintergrund ist einfach, dass es darf nicht heiß sein, das ist ganz wichtig und es darf auch nicht zu knapp vom Bett sein. Also man soll nicht duschen gehen und jetzt lege ich mich da, also warm duschen und danach lege ich mich ins Bett. Das ist zu knapp, sondern es soll kann so eine Stunde circa vor dem Schlafengehen sein. Und was bringt es eigentlich? Was ist der Hintergrund davon?
Ja, das Spannende ist eigentlich, also der Körper versucht dann natürlich irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie runterzukühlen nach der warmen Dusche beziehungsweise nach dem Bad. Und was machen wir da als Reaktion? Ja, die Gefäße gehen halt auf, ne? Und man merkt das ja, dass dann irgendwie die Haut vielleicht auch rot wird, ne? Man fängt vielleicht auch ein bisschen an zu schwitzen. Also am Ende versucht der Körper natürlich seine Temperatur runter zu regulieren. Und das hast du ja auch, nachdem du noch aus der Badewanne rausgehst. Das heißt, reaktiv wird dein Körper dann erstmal Richtung Schlafenszeit auch runterkühlen und kühler sein beim Schlafen zu Bett gehen, als er normalerweise wäre. Ne? Und das ist eigentlich der spannende Hack daran. Gibt es ja auch viele Beispiele, auch zum Beispiel soll man ja eigentlich im Sommer gar kein kaltes Wasser oder eisgekühltes Wasser trinken, weil das macht dann eigentlich nur wärmer, weil der Körper dann es genau andersrum macht. Er geht reaktiv, heizt er hoch, ne? Weil er merkt, okay, innen drin ist kühl. Und deswegen soll man ja eigentlich immer lauwarmes Wasser trinken. Macht natürlich keiner, weil es irgendwie vom Gefühl her doof ist. Aber per se ist es das gleiche Prinzip, nur andersrum und zeigt uns einfach, okay, unser Körper reagiert halt auf diese Reize und die können wir uns natürlich zunutze machen. Also ist auf jeden Fall ein Hack, der, glaube ich, sehr gut funktioniert. Also gerade wenn es sehr heiß ist, kann man da schon mal echt drüber nachdenken, das zu machen. Obwohl ich persönlich sagen muss, dass es jetzt bei mir nie so ein krasser Gamechanger war. Also ich weiß nicht, ob du es häufiger mal genutzt hast.
Ich mache es tatsächlich auch einfach super selten. So, also klar geht man mal am Abend duschen, aber das ist dann auch irgendwie 3 Stunden vorm Einschlafen. Ne? Ja. Da ist der Effekt dann auch nicht mehr so da. Was temperaturtechnisch ich total merke, es gibt ja so Flanellbettwäschen, ne? Und für mich gibt es nichts Feineres auf der Haut wie so eine Flanellbettwäsche. Ich finde das einfach super, super angenehm. Die sind aber enorm warm. Ja. Also im Sommer würde ich auch keine Flanellbettwäsche nutzen, weil da staut sich die Hitze dann so richtig unterm Bett. Und also Thema atmungsaktive Bettwäsche ist ja auch was. Und ich habe jetzt so eine Das ist nicht wirklich Seide, also auch nicht Mikrofaser, ich kann es ja nicht mal genau sagen.
Irgendwas Grobes.
So, ne? so eine mittelteure Bettwäsche, man kann ja für Bettwäsche auch unfassbar viel Geld ausgeben.
Was da jetzt ja sehr cool sein soll, ist Bambus-Lyocell, habe ich jetzt gehört. Okay. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht hast.
Ich habe nur Werbung gesehen von Anbietern, die das verkaufen.
Okay. Ja, vielleicht ist es eh das, das kann ja sein. Ja. Das ist auf jeden Fall gerade sehr, sehr cool, das ist anscheinend sehr atmungsaktiv und vor allem hat es den Vorteil, dass es wohl auch ja, erst Feuchtigkeit nicht so speichert. Und eben auch irgendwie antibakteriell besser ist, keine Ahnung. Irgendwie, also das soll auf jeden Fall ein sehr gutes Material sein. Und eigentlich bei den Decken soll man eigentlich darauf achten, dass es Schafswolle ist. Das haben wir auch vom Dr. Schlott gelernt. Weil das eigentlich, weil die Daunen sich eigentlich die Feuchtigkeit speichern über Nacht.
Und ich habe auf jeden Fall Daunen.
Ja, ich habe auf jeden Fall auch immer noch Daunen. Aber ja, theoretisch.
Ja? Ja?
Theoretisch wäre das besser, wenn man, also es ist auch tendenziell natürlich deutlich teurer. So Schafswolle, aber theoretisch wäre es schon besser. Ne? Würde das
und
Problem ein bisschen beheben.
Wenn wir schon bei Bettwäsche sind, auch noch eine Rolle spielt, wie schwer eine Decke ist. Man sagt ja auch, dass man bei einer schweren Decke besser schläft, als nur bei einer sehr, sehr leichten Decke. Und gefühlsmäßig kann ich das zumindest bestätigen, weil manchmal hat man in Hotels ja nicht so eine ganz, ganz klassische Bettdecke, sondern auch nur so ein Laken. Ja, ne? Ja. Und das fühlt sich dann immer so unvollständig an, wenn man nur so ein dünnes Laken einfach als Bettdecke hat, obwohl es von der Temperatur her total passt. Ne? Ich kann mich noch erinnern, wo wir letztes Jahr in Barcelona waren, auf der Weiterfoods, da hatten wir im Hotel auch nur so ein Laken und das finde ich auch einfach, also von der Temperatur her hat es gepasst, aber es ist unangenehm.
Damit zusammen, dass es geisteskrank heiß ist in der Stadt und die halt, ja, da willst du halt eigentlich gar nichts über deinen Körper haben, so gerade, ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst, also ich man hat halt so ein geborgeneres Gefühl, ne? Das ist ein anderes Thema, aber ja, voll. Also es ist, glaube ich, schon was vielen Leuten auch was bringt. Man kann ja so Weighted Blank, also so Gewichtsdecken wirklich online kaufen. Die wiegen dann teilweise auch wirklich so über 10 Kilo. Das sind dann schon auch echt schwer. Kann auch am Anfang echt so ein bisschen unangenehmes Gefühl schon fast sein, weil sie so schwer sind. Aber da gibt es zumindest sehr, sehr gute wissenschaftliche Daten zu, dass das anscheinend was bringt. Also.
Aber jetzt sind wir ja schon fast wieder von Temperatur ein bisschen abgedriftet. Was bei Temperatur ja nahe liegt, ist, dass man sagt, ja okay, ich kann natürlich warm duschen gehen, ich kann mich in eine warme Badewanne legen, ich kann aber natürlich auch einfach abends in die Sauna gehen.
Ja.
Bei das hat im Grunde einen ähnlichen Mechanismus. Ne? Man hat auch Wärme, die in die Kapillaren in der Haut, die erweitern sich. Das heißt, der Wärmeabtransport über die Haut funktioniert besser. Man schafft es dann zwar, den Körperkern auch mal aufzuheizen, aber es gibt dann auch so einen parasympathischen Rebound, ne, der dafür sorgt, dass sich das vegetative Nervensystem dann auch nochmal entsprechend entspannen kann. Also nach dem Stress von der Sauna kann sich das Nervensystem dann besonders gut entspannen. Außer man ist natürlich schon so am Limit und so gestresst, dass es überhaupt gar keine verbleibende Regulation mehr gibt. Dann würde ich aber wahrscheinlich auch nicht noch zusätzlich in die Sauna gehen, sondern auch einfach sonst an der Entspannung arbeiten. Aber normalerweise funktioniert das eigentlich ganz gut. Wo man aufpassen muss, also ich habe das zumindest schon ein paar Mal erlebt, dass man in die Sauna geht und dann setzt man sich vielleicht so einen Wert im Kopf, dass man sagt, ich will jetzt 15 oder 20 Minuten oder 17 oder was weiß ich drin bleiben. Und die Sauna ist ja nicht immer gleich heiß. Ne? Weil wenn sie viele Leute nutzen, wenn oft die Tür aufgeht, wenn gerade ein Aufguss war, ist das mal heißer und mal weniger heiß und dann bin ich mal drin geblieben und dann waren das irgendwie die vollen 20 Minuten und ich bin danach fast umgekippt. Ne? Und ich war also den ganzen Abend danach super schlecht geschlafen, super hohen Puls gehabt, ja, weil es einfach zu heiß war.
Einfach zu viel, dann ist dann halt eher überstimuliert schon wieder, ne? Und der Körper ist zu gestresst gewesen.
Genau, also das ist wie eine sehr, sehr starke körperliche Ausdauerbelastung dann im Grunde gewesen. Da hat man es auch mal danach, wenn man sich überanstrengt, dass man den restlichen Tag dann einen super hohen Puls hat. Das bringt natürlich für Schlafen halt gar nichts. Ne? Ja. Deswegen, es reicht eher so ein kürzerer, kleinerer Saunagang, als dass man da dann noch einen guten Benefit davon hat. Dann, wenn wir mal weiter zu Ernährung schauen, das Thema Koffein hatten wir ja schon mal angesprochen. Das ist sehr individuell. Wir hatten ja mal eine Koffeinfolge gemacht. Dann haben auch Leute drunter kommentiert und gesagt, ja, was bin ich denn eigentlich für ein Typ, wenn ich 5 Minuten vorm Einschlafen noch ein Espresso trinken kann und es ist trotzdem alles fein.
Ich kann das auch. Aber hast du mal die Nächte verglichen?
Genau. Also unterscheidet sich halt dann auch die Schlafqualität. Ne? Also nur, dass man Kaffee trinkt, heißt ja nicht, dass man dann zwangsläufig nicht einschlafen kann. Also für manche Leute ja, weil sie sehr sensibel darauf reagieren. Für andere Leute wiederum ist es so, dass das gar nicht so tragisch ist. Ne? Ich kann auch einen Espresso trinken und danach einschlafen. Mein Schlaf ist aber definitiv nicht nur objektiv von irgendeinem Wearable, sondern auch subjektiv auch einfach schlechter.
Voll. Nee, also das ist eigentlich immer noch ein Unding, dass man jedes Mal im Restaurant immer einen Espresso dann noch angeboten bekommt und den noch ablehnen muss dann. So richtig der Teufel der auf der Schulter sitzt, so, ja. Ne? Also, aber ja, also ich meine, also das ist auf jeden Fall für jeden schlecht, da braucht man gar nicht drum herum reden, das ist auch für schnelle Metabolizer, schnelle Stoffwechsler, ist das sehr schlecht. Aber klar, wenn man natürlich jetzt irgendwie noch eine Dreiviertelstunde heimfahren muss, dann verstehe ich es natürlich. Also ich meine, am Ende geht Sicherheit vor, ne? Aber ja, also wie gesagt, das für denjenigen, der das geschrieben hat, auf jeden Fall halt einfach vielleicht mal testen, wie da so der Unterschied ist, wenn man das mal macht einen Abend und mal nicht, ne? Und dann wird man wahrscheinlich relativ schnell sehen, okay, die HRV wird schlechter sein. Vor allem die hohe Herzfrequenz wird deutlich höher sein wahrscheinlich. Und dann ist man einfach, wenn man das mal eine Nacht macht, ist kein Thema, ne? Aber wenn man das mal mehrere Nächte macht, dann wird man schon wirklich ja, sich einfach weniger ausgeruht fühlen, und zwar deutlich. Ja.
Und ja. Wenn man dann noch abends ins Fitnessstudio geht, gibt es ja viele von diesen Pre-Workout-Boostern. Ja, genau. Die haben ja hunderte Milligramm an Koffein drin. Ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, wenn man um 20 Uhr ins Gym geht und um 11 schlafen will, sich dann noch so einen Pre-Workout-Shake reinzuballern, der 300 Milligramm Koffein oder so hat.
Ne? Besser nicht, ja.
Das ist also dann für den Schlaf nicht so.
Idealerweise nach 14, 15 Uhr eigentlich keinen Kaffee mehr. Aber das ist natürlich, wie gesagt, das ist individuell. Aber da muss jeder, glaube ich, so sein Going finden. Aber ja. Also besser früher aufhören als später.
Ja.
Ich glaube, das ist eine allgemeine Regel, die man bringen kann. Ja.
Was Alkohol betrifft, das ist so ein bisschen paradox, weil man hat ja das Gefühl, es gibt, glaube ich, einige Leute, die sagen, ja, wenn ich so ein Bier trinke oder ein Glas Wein trinke, das macht mich eigentlich eher so schläfrig. Ne? Deswegen ist es ja irgendwie gut für den Schlaf. Und man hat es wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört, dass irgendjemand sagt, ja, so ein Bier irgendwie zum Einschlafen oder so, das ist doch super. Ne? Das ist natürlich totaler Scheiß, weil das ist nicht so, sondern... Also Alkohol führt dazu, auch wenn man vielleicht subjektiv das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwie leichter einschläft, das macht einen sehr leichten Schlaf, ist viel fragmentierter. Jedes Mal, wenn man einen der seltenen Tage hat, wo man Alkohol trinkt, dann schaut man sich am nächsten Tag die Wearable-Daten an und dann sieht man sofort, wieso das nur einer von diesen seltenen Tagen war. Und genau, also Ruheherzfrequenz ist höher, HV ist sehr viel niedriger, man hat einen sehr viel leichteren Schlaf, also kaum Tiefschlafphasen, weniger REM-Schlafphasen und einfach einen sehr, sehr leichten Schlaf, wo man auch sehr leicht aufwacht und
genau,
dann auch nicht erholsam.
Einfach schon mittags trinken und dann
danke, Max.
Beeinflusst den Schlaf nicht so stark. Daydrinking ist auf jeden Fall the way to go, wenn man es schon macht. Idealerweise, ne? Aber ich fand das auch ganz interessant, weil ich meine, man sieht ja dann auch immer bei Brian Johnson, wenn man es auch so Hardcore-Level treibt, was der so erlebt hat und was der so gemessen hat. Und der hat ja dann eine Zeit lang am Anfang, einfach weil er so gerne Wein getrunken hat, wirklich jeden Vormittag, also ich glaube, der hat immer sein Glas Wein um 10 Uhr morgens getrunken. Und weil er gesagt hat, okay, dann macht es meinen Schlaf nicht schlechter. Und dann hat sich mit der Zeit aber herausgestellt, dass sogar das noch seinen Schlaf schlechter gemacht hat. Aber gut, das ist natürlich auf einem sehr krassen Niveau unterwegs. Ne? Das muss jetzt nicht für jeden sein. Trotzdem, Alkohol ist eigentlich immer schlecht für den Schlaf, leider.
Ja. Und ab dem ersten Tropfen schlecht für die Gesundheit. Ich sage es in jeder dritten Folge, aber ich
ja,
kann es
schon langsam unangenehm,
immer wieder dazu sagen. Also man kann sich das auch eigentlich nicht schönreden, obwohl nee. Ich natürlich verstehe, dass es für viele Leute auch einfach eine soziale Komponente hat. Ne?
Ja, wir waren am Wochenende in Frankfurt und haben wir mal wieder einen Wein getrunken.
Also mal wieder einen Wein getrunken?
Ich beichte gerade.
Okay. Okay, ja, dann lasse ich dir jetzt deine Sünden nach.
Danke.
Und wir gehen weiter zum Punkt mit Essen. Mhm. Und Spätessen, das finde ich brutal. Ja, also wenn ich irgendwie um 8 oder 9 eine Pizza esse, dann ist es um meinen Schlaf geschehen. Mhm. Bin da extrem empfindlich, aber geworden auch erst über die Zeit. Ich würde sagen, vor 3 Jahren hat mir das gar nichts ausgemacht. Egal wie spät ich gegessen hatte, da war ich zumindest nicht, gut hätte man vielleicht tracken können und irgendwie vergleichen können und vielleicht wäre es beim Wearable dann irgendwie schlechter gewesen, aber da bin ich dann am nächsten Tag trotzdem gut aufgewacht und habe mich gut gefühlt. Und mittlerweile esse ich irgendwie oder einen Burger oder irgendwas sehr, sehr Deftiges. Ne? Und dann liege ich so im Bett und man hat so einen richtig hohen Puls und man merkt auch, wie der Blutdruck ein bisschen höher ist und wie man da so liegt und sich so denkt, okay, heute kann es noch ein bisschen dauern.
So ist ein Ride. Ja.
Ja, deswegen, das ist für mich irgendwie so ein Thema, wo ich halt mittlerweile dann immer mehr drauf schaue, dass man sich am Abend halt dann nicht mehr zumindest so eine riesengroße Portion reinstellt. Einfach damit man...
Ja, wir haben das ja häufiger, dass wir auch irgendwie so abends so Events haben. Ne? Dann kommt man halt direkt aus dem Office irgendwie zu einem Event. Dann steht da drauf, da ist irgendwie ein Flying Dinner oder so. Flying Dinner bedeutet eigentlich übersetzt, also für jemand, der noch nicht auf vielen Veranstaltungen war, aber es sind sicher viele dabei, die es schon waren, die wissen das dann auch. Es bedeutet übersetzt, dass es kein Dinner gibt.
Genau, und dass man auf keinen Fall satt wird und dass man vielleicht 3-4 Häppchen abstaubt und das war's dann schon. Das ist dann wiederum gut, weil dann hat man immerhin guten Schlaf.
Wir sind auf jeden Fall immer die Geisteskranken, die dann da irgendwie 40 Portionen gefühlt essen, aber trotzdem da nicht satt sind. Und dann ist man halt früher schon immer danach noch daheim gewesen, hat sich halt noch irgendwas zu essen gemacht, oder? Um 9:30, weil man einfach so hungrig war. Und das ist halt was, das muss man einfach aufhören. Ne? Dass man geht dann lieber ein bisschen hungrig ins Bett und am Ende schläft man halt schon besser. Also es ist einfach so. Und ich kann auch mich da so ein bisschen mit relaten, dass du das früher nicht so gespürt hast. Das war bei mir auch so. Ich frage mich immer, ob das entweder daran liegt, dass man jetzt halt trackt und deswegen ein bisschen radikaler geworden ist und dass vielleicht auch das Tracking manchmal gar nicht so gut ist. Mhm. Oder dass es damit zu tun hat, dass man einfach auch natürlich irgendwie immer mehr Verantwortung hat. Ne? Und irgendwann summiert sich's halt. Ne? Und du hast halt dann weniger, ich sag mal, Kapazität, sowas dann irgendwie noch auszugleichen. Ne? Ich meine, wenn man in der Uni war, was gar nicht so lange her ist bei uns, war es halt einfach komplett egal. Ganz ehrlich, es war einfach komplett egal.
Bist du für dich selber verantwortlich, also, ne? Für deine eigenen, ich sag jetzt mal, universitären Leistungen.
Ja, genau, du hast echt de facto gar keine Verantwortung. Also ich meine, studieren ist ja de facto Verantwortung abgeben. Und kann man jetzt einfach mal so sagen, oder? Ist ja wirklich so, du hast einfach noch mal ein paar Jahre lang keine Verantwortung. Und das ist ja geil, ne? Und dann ist es halt auch komplett egal, wann du aufstehst, wann du ins Bett gehst, du wirst schon irgendwie durchkommen, so, ne? Und klar muss man dann lernen, aber komm, ganz ehrlich, ne? Also, es ist schon.
Ja, der Aufwand hält sich dann meistens wiederum ja auch in Grenzen und man hat da auf jeden Fall mehr Freiheiten.
Kein Vergleich.
Ich meine, der Hintergrund bei spätem Essen ist halt einerseits, es gibt viele Leute, die Reflux haben, das ist jetzt bei mir kein Thema, ich hatte noch nie Reflux und also auch spätes Essen sorgt nicht dafür, dass ich jetzt einen Reflux bekomme, ist aber für viele ein Thema. Ansonsten auch noch diese Zuckerregulation, ne? Wenn du natürlich auch noch sehr kohlenhydratreich am Abend isst, dann kann das schon mal den Zucker so ein bisschen durcheinander bringen. Ich hatte das ja mal ein paar Mal getestet, hatte wie auch schon dreimal ein CGM für 2 Wochen, so ein Continuous Glucose Monitor, den man sich hier so an den Arm klebt. Und da ist das eigentlich auch kein Thema gewesen. Also die Glucoseregulation hat gepasst, aber wie gesagt, also diese ganzen Entspannungsmarker wie irgendwie eine HV und eine Ruheherzfrequenz, das ist auch einfach alles super schlecht gewesen. Ich fühle mich dann am nächsten Tag auch gar nicht gut beim Aufstehen. Vielleicht ist es mittlerweile auch einfach, weil man so sensibilisiert ist auf das Thema, dass man sich schon gar nicht mehr, also wenn ich jetzt noch um 10 was esse, dann schmeckt mir das Essen ja trotzdem gut. Vielleicht denkt man sich dann am nächsten Tag schon, ja, heute kann ich ja gar nicht gut schlafen, weil ich ja jetzt so spät gegessen habe. Ne? Also vielleicht ist es von allem ein bisschen, aber es ist sicher nicht der alleinige Grund dafür. Weil wie gesagt, das ist vor 3 Jahren, das ist messbar. Alles auch einfach noch fein gewesen. So, ne? Also da ist man viel unempfindlicher gewesen. Kohlenhydrate am Abend selber ist ja auch noch ein Thema, was ich jetzt schon ab und an mal gehört habe. Ja, wenn man am Abend was isst, dann sind Kohlenhydrate ja eigentlich immer eine gute Idee.
Ja, soll halt einfach, also Kohlenhydrate signalisieren ja de facto dem Körper, okay, du bekommst gerade genug Nahrung. Und es wird ja auch immer viel über Fasten geredet und so, dass Fasten ja so gut ist. Ist es prinzipiell sicherlich auch für viele. Aber es ist natürlich trotzdem Stresszustand, in dem sich der Körper dann befindet erstmal, weil der Körper merkt, okay, ich bekomme kein Essen, wo bekomme ich jetzt Essen her? So, ne? Und es ist erstmal ein Stresszustand und kann aber auch guter Stress sein, keine Frage. Ne? Aber wenn du natürlich jetzt wirklich erholsam schlafen willst, dann willst du eigentlich natürlich so ungestresst wie möglich sein vom Schlafen gehen. Und deswegen gibt es da schon, ich sag mal, interessante Daten auch zu, dass eben Kohlenhydrate am Abend da schon Körper halt helfen, ja, in einen besseren Spannungszustand zu kommen. Das heißt, dass man, wenn man die Kohlenhydrate isst, eher abends isst, wo aber wiederum auch der Nachteil ist, dass wiederum die Insulinregulation schlechter ist. Also da gibt es dann so ein bisschen beide Lager, würde ich sagen.
Ich meine, der Hintergrund ist ja der, man hat ja, also Glucose wird im Körper ja in Form von Glykogen gespeichert, unter anderem in der Leber. Und wenn man am Abend Kohlenhydrate isst, dann wird dieses Glykogen aufgefüllt und der Körper würde sich dann in der Theorie leichter tun, in der Phase ohne Kohlenhydrate, weil wenn man jetzt irgendwie 8 Stunden schläft, dann wird man 8 Stunden nichts essen, dieses Glykogen dann wieder herzunehmen und abzubauen und den Blutzuckerspiegel im Körper möglichst konstant zu halten. Wenn man jetzt sehr viele kurzkettige Kohlenhydrate aber zum Abendessen isst, dann schießt man mal hoch und dann überreguliert der Körper und dann kommt man wiederum in so eine kleine Unterzuckersituation auch einfach rein. Und da würde man dann wiederum auch nicht so gut schlafen, ne? Oder vielleicht sogar aufwachen. Das ist auch manchmal, es kann auch
also
manchmal
wahrscheinlich
sein.
Wahrscheinlich besser, ja, so Vollkorn, vielleicht Kartoffeln oder so, aber eher nicht, kein weißen Reis, ne? Also
und halt nicht noch irgendwie Süßigkeiten oder Snacks oder
genau,
so
das sowieso
am Abend. Nicht, ja. Das ist meistens auch keine gute Idee. Ja. Aber wie gesagt, der Hintergrund ist eben dieses Glykogen. Und beim Fasten ist es ähnlich, wie du sagst. Ich glaube, da kommt es beim Körper dann auch einfach zu einem Anpassungsprozess. Weil wenn der Körper länger lernt, okay, nach 16 Uhr bekomme ich eh nichts mehr. Dann lernt der Körper auch damit, das Glykogen dann effizienter zu nutzen, das Total. Stabiler abzugeben, die Speicher dann untertags besser aufzubauen. Das heißt, es gibt einen Anpassungsprozess, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, ich kenne jetzt keine Studie dazu, muss man auch dazu sagen, dass man schlechter schläft, wenn man mit Intervallfasten anfängt und immer das Abendessen weglässt, zumindest am Anfang, ne, bis dieser das Anpassungsprozess ja. auch erfolgt ist. Weil jeder, der mal Intervallfasten begonnen hat, zumindest bei mir war es so, am Anfang, ich habe immer das Frühstück zum Beispiel weggelassen, man hat ja total Hunger in der Früh, ne, und will dann was essen und man merkt dann am Anfang, in den ersten paar Tagen zumindest auch, so, oh, das fühle ich mich ein bisschen schwächer, eigentlich wäre jetzt gut, was zu essen zu haben und auch das gleicht der Körper dann aber irgendwann auch einfach aus, ne, weil er nimmt dann die Glykogenreserven von der Leber her und das wird dann ins Blut abgegeben und der Blutzuckerspiegel, der bleibt dann konstant und man hat eben nicht mehr diese ganzen Schwankungen mit dabei.
Genau, ja, also am Ende das ist ein Gewöhnungsprozess sicherlich der Hauptfaktor, weil ich meine, man sieht es ja auch, dass du hast ja sonst, kannst du das Gegenargument wiederum nennen, ja, wenn ich jetzt also eigentlich keine Kohlenhydrate am Abend, besser gesagt sogar gar nichts esse am Abend, dann habe ich ja eigentlich sogar den Vorteil, dass ich keinen Verdauungsstress in der Nacht habe. Also es gibt da, ja, also man kann das von vielen Wegen betrachten, wenn man aber natürlich immer Abend isst, dann kann es schon sinnvoll sein, ein bisschen die Kohlenhydrate auf den Abend zu legen, dass man da halt gut ausgestattet ist.
Und trotzdem ausreichenden Abstand, sage ich mal, einzuhalten dazwischen. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch das Thema Supplements und da gibt es einen klassischen Dauerbrenner Magnesium. Ne? Magnesium ist ja für so ziemlich alles irgendwie relevant. Liegt zum Teil natürlich auch daran, dass die Magnesiumversorgung nicht so gut ist, wie man sie gerne hätte und auch diese offiziellen Guidelines manchmal so ein bisschen außer Acht lassen, dass sich viele Leute ja auch zusätzlich noch bewegen, Sport machen oder auch einfach einen mental sehr stressigen Job haben. Das verbraucht nämlich auch Magnesium. Warum ist das relevant? Magnesium selber kann diese Signalübertragung, um das jetzt mal plakativ zu sagen, im Gehirn auch einfach ein bisschen modulieren. Modulieren bedeutet immer, also hoch oder runter regulieren, aber halt auch einfach weniger Schwankungen.
Ne? In einem Equilibrium.
Genau. Also in besseres Gleichgewicht auch einfach zu bringen. Daneben ist es natürlich auch noch für die Muskulatur sehr relevant, vor allem wenn man Sport gemacht hat, ne, dass sich die Muskulatur dann auch entsprechend entspannen kann. Stressregulation, einfach weil bei Stress so viel Magnesium verbraucht wird über die ganze Stresshormonachse. Magnesium ja auch häufig ein Kofaktor ist für viele von diesen Prozessen, auch im Prozess der Herstellung von den Neurotransmittern. Insofern ist Magnesium da sehr relevant. Die bekannteste Form, wenn es um Schlaf geht, ist sicher Magnesium-Bisglycinat. Darüber hatten wir schon in der separaten Magnesiumfolge, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, mal gesprochen. Das ist gleichzeitig auch das verträglichste Magnesium, wenn es um Magen-Darm-Beschwerden geht. Ne? Weil viele ja, wenn sie irgendwie ein Zitrat nehmen oder ein Oxid nehmen, dann auch Verdauungsbeschwerden bekommen. Das will man natürlich am Abend nicht haben. Deswegen da ist eigentlich Bisglycinat eine ganz gute und üblicherweise auch fürs Geldbörserl eine eher schonendere Variante im Vergleich jetzt zu einem Magnesium-L-Treonat. Was ja auch sehr stark in dem Kontext rund um Gehirn, Schlaf, Entspannung erforscht wird.
Total, ja. Ja, wenn wir schon bei Bisglycinat sind, das hat natürlich auch Glycin drin. Und das ist ja auch spannend, wenn man, da muss man aber eigentlich ein bisschen höhere Dosen nehmen normalerweise, als wenn man jetzt mit Magnesium zusammennehmen würde. Aber ab so 3 Gramm, wenn man das so eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde vom Schlaf nimmt, kann das eben die Schlafqualität auch verbessern anscheinend. Und das ist tatsächlich vor allem dadurch, dass die Körperkerntemperatur ein bisschen runterreguliert wird. Also wirklich super interessanter Mechanismus eigentlich. Und echt super praktisch, weil Glycin selber auch nicht sonderlich teuer, kann man relativ easy also als Pulver mal kaufen, einfach mal für sich testen und auch mal 5 bis 10 Gramm testen. Ne? Also spricht auch nichts dagegen. Also sehr, sehr gut verträglich und auf jeden Fall hilft es dabei, dass man diese inhibitorischen, also diese hemmenden Neurotransmitter, die ein bisschen runterbringen, dass die eben hochreguliert werden beziehungsweise überhaupt gebaut werden können. Und das ist das Tolle eigentlich an Glycin.
Ja, dann gibt es natürlich noch L-Theanin. Hatten wir auch schon mal darüber gesprochen. Das ist klassischer Bestandteil auch in grünem Tee oder auch in Matcha zum Beispiel. Gibt es natürlich auch als Supplement. Das Spannende an L-Theanin ist, dass es nicht nur am Abend einen erwünschten Effekt haben kann, sondern auch untertags. Ne? Also es macht nämlich diese entspannte Aufmerksamkeit, wie man es so schön nennt. Viele Leute haben ja das Problem, wenn sie einen Kaffee trinken, dass man durch das Koffein so ein bisschen hibbelig wird. Ne? Und wenn man das dann mit L-Theanin kombiniert, dann schafft man es eher in so einen Zustand von so einer entspannten Aufmerksamkeit zu kommen, also dass man zum Beispiel trotzdem noch produktiv arbeiten kann. Und deswegen sind grüner Tee oder Matcha so spannend, weil die natürlicherweise ein Verhältnis von ein besseres Verhältnis zwischen Koffein und L-Theanin haben als jetzt normaler Kaffee. Ne? Ja. Macht aber natürlich keinen Sinn, jetzt am Abend noch einen Matcha zu trinken, weil hat ja auch Koffein genau. Und vor allem gar nicht wenig, weil das ist ja das Pulver ist ja sehr, sehr hoch konzentrierter grüner Tee im Grunde. Und das hat natürlich auch um Faktor X höhere Konzentration an Koffein, wie wenn man zum Beispiel normalen grünen Tee trinken würde. Also das ist jetzt, L-Theanin ist kein klassisches Schlafmittel im eigentlichen Sinne, als dass man sagt, ich kann nicht einschlafen, ich nehme L-Theanin und dann klappt das, sondern es ist eher so ein Entspannungstool, wenn man viel Stress hat untertags, wenn man noch mit sehr, sehr vielen Themen beschäftigt ist, ist das sicher was man mal ausprobieren kann. Andrew Huberman ist ja zum Beispiel auch ein großer Fan, ne? Da hat er auch Magnesium-L-Treonat in seinem Stack, L-Theanin und Apigenin hat er auch noch mit dabei. Das gibt es ja aus Petersilie und aus Kamille. Genau. Dann gibt es noch GABA. Hattest du das nicht selber mal probiert?
Ich habe das mal probiert. Das hat auf jeden Fall auch, finde ich, einen sehr merkbaren Effekt. Würde ich aber jetzt nicht empfehlen, das dauerhaft zu nehmen, weil man will ja auch eigentlich nicht, dass irgendwelche Arten von negativen Rückkopplungsmechanismen entstehen, weil so Neurotransmittern, wenn man so die direkt einnimmt, kann das ja schon mal sein. Deswegen, das würde ich dauerhaft nicht empfehlen. Wenn man jetzt aber eine wirklich sehr stressige Phase hat, kann man das überlegen. Generell würde ich da immer sagen, GABA eher beiseite legen und eher halt mit Glycin gehen, weil da hast du einfach eine Vorstufe, ne? Das ist ein bisschen unkomplizierter. Und du hast nicht diesen direkten Impact wie bei GABA, sondern du nimmst Glycin, hast dann generell einen wichtigen Baustein von inhibitorischen Neurotransmittern. Das kann sich dann selber bauen, wie es der Körper halt braucht. Also ist auf jeden Fall ein bisschen die schonendere Variante. Aber GABA auf jeden Fall kann Impact haben, gerade wenn du abends nicht richtig runterkommen kannst, damit Schwierigkeiten hast, dann kann das schon sehr interessant sein.
Melatonin hingegen ist da wiederum sehr kontrovers. Ne? Ein paar Leute oder eine gewisse Personengruppe schwört total drauf. Andere sagen, so geht gar nicht. Ne? Das Problem an Melatonin ist, dass die Effekte, würde ich sagen, auch sehr individuell sind. Weil Melatonin wird ja, wenn dann, eher verwendet, um die Einschlafzeit zu verkürzen. Es hat aber eigentlich keinen Effekt auf das Durchschlafen. Ne? Das heißt, man kann dann trotzdem das Problem haben, dass man einfach nach einer Stunde oder nach zwei wieder aufwacht und dann ist der Schlaf trotzdem fragmentiert und man hätte trotzdem irgendwie das Gefühl, dass man am nächsten Tag nicht ausgeschlafen ist und im Punkto nicht ausgeschlafen, manche klagen, wenn sie Melatonin einnehmen, darüber, dass sie am nächsten Tag nicht so wirklich in die Gänge kommen. So Anlaufschwierigkeiten haben und sagen, boah, ich bin irgendwie noch total müde, obwohl ich jetzt irgendwie 7-8 Stunden geschlafen habe. Ich habe Melatonin auch mal probiert, sogar relativ rezent, also ein Spray mal getestet. Und ich habe das dann am Anfang verwendet, ne? Das sind dann also ein paar Milligramm gewesen und habe mir das da unter die Zunge gesprüht und am Anfang, so in den ersten Tagen, habe ich mir gedacht, boah, so krass, also richtiger Game Changer, irgendwie super gute Recovery Scores auch gehabt, echt gut ausgeschlafen gewesen. Ich habe es jetzt dann einfach mal wieder weggelassen. Ich habe genauso gut geschlafen wie vorher. Deswegen für mich jetzt zumindest in der täglichen Anwendung nicht so den Benefit gebracht. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dafür wird es ja auch häufig verwendet, für Jetlag, wenn man viel reist oder wenn man mal auswärts schläft, dass man es dann zum Beispiel schon nutzt. Ne? Genau. Aber halt eben nicht dauerhaft.
Genau, ich glaube, Dauertherapie ist immer ein bisschen risky, auch bei Melatonin. Ist ja auch was im Körper selber produziert wird, wo du jetzt ja theoretisch vielleicht auch eine Hemmung erzeugen könntest, dass du dann am Ende einen Gewöhnungseffekt hast und der Körper daran gewöhnt ist, dass du mindestens diese Menge an Melatonin brauchst, um wirklich runterzukommen und einzuschlafen. Und man muss sich denken, der Körper selber wird ja eine Zirbeldrüse, wenn ich mich nicht ganz täusche, produziert. Und ich glaube, der macht nur so 300 Mikrogramm pro Tag. Ne? Also es ist wirklich wenig. Und wenn du dann jetzt aber mehrere Milligramm Melatonin abends noch einnimmst, dann kann man sich schon vorstellen, dass es dann so ein bisschen einen überschießenden Effekt gibt, dass es eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Dann Gewöhnungseffekt, dann ist es genauso wie vorher, ne? Und dann, wenn du es absetzt, hast du aber das Problem, dass auf einmal zu wenig da ist oder viel, viel weniger als normalerweise und dann brauchst du wieder eine Gewöhnungsphase, um davon runterzukommen. Ne? Deswegen dafür eigentlich nicht geeignet, also besser nicht machen für Dauertherapie, aber Jetlag macht es mega Sinn. Es macht mega Sinn, wenn du irgendwie auswärts mal bist, also für so Einzelanwendungen, ich glaube, dann kann es richtig gut wirken.
Ansonsten ist es viel sinnvoller, weil Melatonin, die Produktion vom Körper wird ja gehemmt durch Licht. Ne? Wenn man einfach schaut, dass man in einer dunklen Umgebung erstens schläft und auch in den Stunden vor dem Schlaf, in den ein, zwei Stunden vor dem Schlaf, sich nicht noch einer krassen Lichtquelle aussetzt, ne? Und noch irgendwie Film bei einem maximal beleuchteten Fernseher oder Laptop auch einfach schaut. Ne? Dafür gibt es ja auch diese Nachtmodi. Das ist sicher relevanter, als wie sich jeden Tag Melatonin einzuschmeißen. Ansonsten gibt es noch Ashwagandha, wird auch häufig genannt, irgendwie im Schlafkontext. Auch einfach, das ist auch kein klassisches Schlafmittel, wo du jetzt sagst, ich schlafe jetzt irgendwie besser ein durch und wach dann besser auf, sondern es geht klassisch um Stressregulation, ne? um eine Modulierung vom Cortisolspiegel, das dafür ist Ashwagandha zumindest aus den ganzen Studien, sage ich mal, bekannt. Also so ähnliches Thema wie L-Theanin, würde ich mal sagen, aber eher auf das Cortisol bezogen. Im Fall von Ashwagandha, Apigenin ist noch ein weiterer Stoff, den auch Huberman super toll findet. Ne? Der, wie gesagt, der hat so seinen Schlafstick. Ich glaube, der besteht aus 4 Dingen. L-Treonat, also Magnesium-L-Treonat, Apigenin und L-Theanin. Und das vierte weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Vielleicht ist es eher auch noch Magnesium-Bisglycinat gewesen.
Kann gut sein, ne?
Und, weiß ich aber auch nicht. Das kann man aus einer Kamille, aus einer Kamillenblüte extrahieren. Das kann man aus Petersilie extrahieren. Bei Kamille, das wird ja auch von vielen so ein bisschen als so Schlaftee noch genutzt. Und am Abend noch so ein Kamillentee vorm Einschlafen. Ja. Ob das dann Einbildung ist oder ob das am enthaltenen Apigenin liegt, das sei mal dahingestellt. Aber ja, das ist jetzt auch kein klassisches, starkes irgendwie Schlafmittel. Das ist eigentlich kein Supplement. So, ne? Dafür gibt es dann Medikamente oder gröbere Mittelchen. Das ist aber auch ohnehin nichts für die Daueranwendung. Und ich sage eigentlich zu den Leuten immer, wenn es um das Thema Schlaf geht, ich würde nie anfangen, was regelmäßig zu nehmen für den Schlaf, weil da entsteht in den meisten Fällen zwar keine physiologische Abhängigkeit, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass der Körper dann ständig was exogen zugeführt bekommt und dann am Ende gar nicht mehr die Notwendigkeit sieht, selber was zu produzieren. Das gibt's auch. Aber auch einfach dieser psychologische Mechanismus, dass ich immer, bevor ich schlafen gehe, was machen muss. Und wenn ich das nicht habe, dass man sich dann einbildet, okay, jetzt kann ich gar nicht gut schlafen, weil ich jetzt irgendwie mein Ashwagandha vergessen oder meinen Schlafkomplex vergessen. Deswegen, es gibt so viele andere gute, potente und wirksame Möglichkeiten, seinen Schlaf zu verbessern, wenn man einfach nur gute Schlafbedingungen schafft, ne, im Vergleich zu einer ständigen Einnahme von Supplements. Wenn man das alles schon gemacht hat, kann man das natürlich trotzdem mal probieren oder wie zum Beispiel, dass man sagt, wenn man mal viel auf Reisen ist, dass man da das eine oder andere mal ausprobiert und schaut, ob es einem gut tut. Aber ja, ansonsten, die Liste wäre sicher noch länger, manche nehmen auch noch Tryptophan und so weiter und so fort, aber das, was wir jetzt besprochen haben, sind zumindest die häufigsten Supplements mal aus dem Bereich gewesen. Was wir auch schon mal besprochen hatten, ist das Thema Atmung, und zwar einerseits in der Breathwork-Folge und andererseits auch beim Thema Nasenatmung oder Atmung ganz generell, und da gibt es ja auch diese Pflasterchen, ne?
Ja, genau, also du hast halt, also was ist das Prinzip dahinter? Extrem viele Menschen atmen einfach durch den Mund, wenn sie schlafen. Und das ist jetzt erstmal, was man einen Tag hat, irgendwie jetzt nicht kein großer Weltuntergang. Ne? Aber was es dem Körper de facto signalisiert, ist, okay, es ist irgendwie ein Stresszustand. Weil durch den Mund atmest, solltest du eigentlich nur atmen, wenn du wirklich Stress ausgesetzt. Das heißt, vielleicht joggen bist, ne? Oder irgendwie vor irgendwas wegrennen oder was weiß ich. Ne? Also eigentlich nur in wirklichen Stresssituationen solltest du durch den Mund atmen, sonst eigentlich immer durch die Nase. Und viele Menschen haben aber Probleme, durch die Nase zu atmen, weil irgendwie Obstruktionen da sind oder weil du vielleicht einfach eine Entzündung hast, ne? Also ein bisschen entzündete Schleimhäute hast. Kann verschiedenste Gründe haben. Häufig auch assoziiert mit metabolischen Problemen. Das heißt, man ist irgendwie, es geht in Richtung metabolisches Syndrom und man hat dann immer Schwierigkeiten, man fängt an zu schnarchen, ne? All diese Themen sind einfach nicht gut für den Schlaf. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da ein bisschen helfen kann, wenn man da jetzt die grundlegenden Probleme noch nicht ausreichend ausgebessert hat. Und ein Thema dabei sind halt so Nasenpflaster. Ne? Du kannst dir quasi hier so kleine Schienchen, Plastikschienchen draufkleben, oben auf den Nasenrücken. Und was die eben de facto machen, ist, die spreizen einfach die Nasenflügel auf und dadurch wird natürlich der Atemweg ein bisschen freier. Und es hilft natürlich, dass du dann durch die Nase atmest. Andere Möglichkeiten sind, dass man auch wiederum den Mund zuklebt und sich dann wirklich zwingt damit und dann worst case halt auch aufwacht, wenn man gerade nicht richtig Nasenatmen kann. Kann auch ein Faktor sein. Was auf jeden Fall ein Fakt ist, ist, dass wenn man den Körper auch mal zwingt, eine Zeit lang mehr durch die Nase zu atmen, dass sich die Schleimhäute auch ein bisschen anpassen können. Weil die Obstruktionen sind meistens eigentlich Schleimhautobstruktionen und gar nicht unbedingt wirklich physische Obstruktionen, sondern meistens Schleimhäute, die einfach ein bisschen geschwollen sind. Und der Körper kann sich an sowas schon anpassen. Ne? Also es ist de facto schon bei vielen Fällen möglich, aber natürlich nicht immer. Ich will es hier nicht verallgemeinern. Manche haben wirklich einfach schiefe Nasen oder halt irgendwie generell
Atemprobleme durch die Zunge, die rückfällt oder was weiß ich. Ne? Also ich, genau. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, die man hätte, ne? Um da ein bisschen nachzuhelfen.
Aufpassen allerdings, wenn man jetzt eine Schlafapnoe hat, das ist gar nicht so selten. Da sind Leute, die eigentlich gute Schlafbedingungen haben, auch jeden Tag 8 Stunden schlafen, immer noch müde sind. Da gibt es viele Gründe dafür, aber ein Grund kann eben eine Schlafapnoe sein. Wenn man glaubt, dass man sowas hat, sollte man sich das auch mal ärztlich anschauen lassen. Man geht mal in ein Schlaflabor, verbringt da mal eine Nacht in dem Schlaflabor und da wird der Schlaf dann aufgezeichnet, wie oft man aufwacht, ob man denn auch diese Atemaussetzer hat. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Ist natürlich sehr häufig, auch bei Leuten, die sehr viel Übergewicht haben, da ist eine Schlafapnoe sehr häufig. Hier gibt es dann diese CPAP-Atmung, ne, wo man dieses kleine Beatmungsgerät praktisch neben dem Bett hat, wo man sich eine Maske aufsetzt. Das erkennt dann, wenn man eine Schlafpause hat und drückt die Luft praktisch rein. Genau. Also man wird dann gewissermaßen so ein bisschen beatmet im Schlaf. Ja, ja. Das ist auch wichtig so, weil ansonsten eben das vegetative Nervensystem sehr stark auch darunter leidet. Und man sehr viele Erkrankungen auch einfach früher bekommt, wenn man jetzt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen denkt. Was, finde ich, immer unterschätzt wird, ist so Journaling oder Meditation oder Andrew Huberman nennt es zum Beispiel Non-Sleep Deep Rest. Also alles, was dir irgendwie hilft, das autonome Nervensystem so ein bisschen runterzufahren, den Parasympathikus zu aktivieren, den Nervus vagus zu aktivieren und grundlegend auch einfach mal zu entspannen. Ne? Hm. Da kann man auch einfach mal sich auf YouTube irgendwas raussuchen. Das kann eine Atemübung sein, das kann Box-Breathing sein, was man mal für ein paar Minuten macht. Das kann so eine 15-minütige Meditationssession sein, wo man einfach nur einer leisen Musik lauscht und einer Stimme, die zusätzlich einfach noch was dazu erzählt, also einen so auf eine Reise mitnimmt. Oder das kann auch einfach klassisches Journaling sein. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Braindump. Ne? Alles, was einem am Abend vorm Schlafengehen durch den Kopf geht, schreibt man dann in so ein Büchlein auf, wie in so ein kleines Tagebuch. Das muss auch nicht sonderlich strukturiert sein und auch keine Aufzeichnung vom Tag. Aber einfach alles, was einen gerade so beschäftigt, ist dann runtergeschrieben. Und es verringert dann im Grunde die Mental Load.
Voll.
Und das finde ich was eigentlich total sinnvoll und sollte jeder mal einfach ausprobiert haben, wenn man Probleme mit dem Schlaf hat. Ich habe es persönlich noch nie Journaling gemacht, aber sich einfach mal so 10 Minuten irgendwie hinzulegen oder sich mal so ein Non-Sleep Deep Rest Protokoll irgendwie anzuhören, das finde ich eigentlich super, super entspannt und hilft einem am Abend auch dann einfach ein bisschen runterzukommen, wenn man noch super viele offene Themen hat oder einfach einen stressigen Tag hatte. Ne?
Ja, voll. Bin ich auch ein großer Fan von. Also ich mache Box-Breathing mache ich schon regelmäßig. Das tut mir auch immer sehr gut. Finde ich halt eine sehr einfache Art und Weise, Atemübungen zu machen, weil es ist super einfach durchzuführen. Du musst einfach ständig nur bis 4 zählen und du kannst eigentlich nicht viel falsch machen. Und auch alleine dieses Zählen hat ja eine meditative Wirkung irgendwie. Ne? Und Journaling habe ich auch Schwierigkeiten mit. Also jetzt irgendwie über alles zu schreiben, dann natürlich mir irgendwie so schwer. Aber was ich halt gerne mache, ist, okay, das muss ich irgendwie noch erledigen. Dann schreibe ich das einfach mal kurz in mein Asana-Board oder so rein, ne? Und es ist mal weg, ne? Und dann muss ich halt nicht mehr drüber nachdenken, weil ich bin schon jemand, der dazu immer neigt, wenn ich irgendwie noch offene Themen habe, dass mir dann im Bett irgendwie einfallen und dann will ich sie irgendwie gleich lösen, so, ne? Und dann fängst du an, in diese Gedankenkarusselle zu kommen und das ist natürlich Killer für den Schlaf, weil du dann irgendwann auf einmal eine Stunde später immer noch im Bett liegst und du kommst einfach nicht runter, ne? Und das tut mir enorm gut. Deswegen mache ich eigentlich jeden Abend 15 bis 30 Minuten so ein bisschen Tagesplanung, wo ich zumindest einfach mal alles, was mir noch einfällt, was ich irgendwie zu tun habe, mal runterschreibe. Vielleicht dann auch eine Deadline draufsetze, vielleicht auch nicht, aber es zumindest mal runtergeschrieben habe, damit ich weiß, okay, wenn ich jetzt ins Bett gehe, dann fällt mir nicht noch irgendwie 10 weitere Sachen ein. Und manchmal passiert es mir auch, dass ich dann nochmal kurz aufstehe und halt noch 2, 3 Sachen aufschreibe, bevor ich dann wieder ins Bett gehe. Das habe ich schon auch manchmal gehabt. Aber das tut mir enorm gut. Also ich brauche so diese abends, diese 15 Minuten, die brauche ich. Die sind heilig. und dann geht es mir auf jeden Fall besser. Ne?
Ja. Du nutzt ja auch Ohrstöpsel, ne? Wenn man in einer neuen Umgebung ist, nutzt du das auch zu Hause? Bringt dir das auch wirklich was?
Habe ich jetzt lange Zeit benutzt, weil wir eine Baustelle nebendran hatten, die sehr laut war. Die ist jetzt aktuell viel ruhiger geworden, weil es nur noch vor allem innen noch gebaut wird. Wird direkt nebendran ein Haus gebaut. Und dann haben die meistens halt wirklich früh schon angefangen. Also so eine Dreiviertelstunde, bevor ich eigentlich aufgestanden bin, haben die angefangen zum Arbeiten. Und das war immer sehr anstrengend, weil dann wachst du halt auf durch irgendeinen lauten Ton und dann denkst du, ja gut, jetzt brauche ich halt eigentlich auch nicht mehr einschlafen. Mhm. So, ne? Und da habe ich das angefangen. Jetzt aktuell nutze ich es gar nicht mehr so krass, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde auch, wenn man es immer macht, ist auch ein bisschen blöd mit den Ohrstöpseln, weil du hast ja wirklich jeden Abend drin. Ich habe dann auch irgendwann umgestellt auf so Kinderohrstöpsel, Einfach weil irgendwann tut es, finde ich, ein bisschen weh im Gehörgang. Also man braucht schon immer mal wieder so ein bisschen Erholung. Aber ich glaube, man kann sich auch so angepasste dann kaufen. Man
kann sich die auch personalisieren lassen. Das ist dann wahrscheinlich
besser. Ja. Habe ich zuerst nie gemacht. Ich habe immer die klassischen Oropax einfach bestellt. Die halt diese Gummidinger und dann einfach reingemacht. Womit ich gar nicht klar gekommen sind diese On-Top-Wachs-Dinger. Die habe ich dann auch mal probiert. Die man sich wirklich so obendrauf drückt eher. Die sind bei mir immer dann rausgefallen. Das hat irgendwie, oder ich habe es einfach falsch gemacht. Aber also ich finde auf jeden Fall ein super wichtiger Hack, wenn man jetzt irgendwie Lautstärke hat. Also wenn du jetzt im Sommer das Fenster offen haben willst, dann ist das schon ganz gut, glaube ich. Aber sonst so immer ist dann auch blöd.
Ja, ja, ich habe das 2-3 Mal probiert und ich mag das Gefühl einfach nicht, was im Ohr zu haben. Und bin dann auch einfach in der Nacht aufgewacht, habe es dann rausgenommen und habe es dann wieder gut sein lassen. Vielleicht brauchst du eine gewisse Gewöhnungsphase.
Benutzen, die sind schon nochmal deutlich dünner.
Ja.
Ist ein bisschen angenehmer. Also auf die bin ich dann auch umgestiegen eigentlich größtenteils. Aber auch das ist dann auf Dauer. Du merkst einfach, der Gehörgang, dem gefällt das halt nicht so. Ne? Mhm.
Ein anderes Gadget ist noch eine Schlafmaske. Ne? Mhm. Einfach weil es Dunkelheit vorgibt, also auch wenn es draußen hell ist oder wenn man am Abend mal früher schlafen gehen möchte, vor allem im Sommer, wenn es draußen ja noch irgendwie bis 22 Uhr fast hell ist, jetzt gehen wir ja schon langsam auf den längsten Tag zu. Hm. In die Folge kommt, ist der längste Tag schon wieder vorbei.
Ja.
Aber da ist ja auch schon bis zu 22 Uhr hell und wenn man nichts hat, um das Zimmer wirklich abzudunkeln und man trotzdem gerne früher schlafen gehen möchte oder wenn man zum Beispiel Schichtarbeit hat und eh untertags schläft, ne, dann kann so eine Schlafmaske schon auch echt mal sinnvoll sein. Oder auch an fremden neuen Orten oder auch im Krankenhaus. Ne? Weil auch im Krankenhaus ein Zimmer ist ja nie ganz dunkel. Da gibt es ja immer irgendwelche Lichter, die so blinken, ne, in Rot und Grün und Gelb und wie auch immer. Da kann man sich dann einfach ein bisschen angenehmer machen, wenn einen die Schlafmaske in der Nacht nicht stört. Ne? Wichtig ist einfach, dass sie sehr leicht ist, sehr weich ist und sich einfach ganz gut an die Gesichtsform anpasst.
Ja.
Das macht total Sinn. Und dann gibt es noch so Pölsterchen, ne, oder so Kissen, die man sich kaufen kann, die auch immer eine gleiche Höhe vorgeben für die Wirbelsäule. Das kann auch sehr entspannend sein. Ich nutze jetzt auch seit kurzer Zeit eins und finde es auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ist jetzt aber auch kein Game Changer. So.
Nee,
also wenn man schlecht schläft, wird das Kissen jetzt nicht den Schlaf retten.
Also was ich immer furchtbar finde, sind auf jeden Fall diese Riesenkissen, die aber dann so Daunen sind und dann eigentlich legst du dich drauf. Und dann ist eigentlich, und du sankst einfach so ein.
Ja, die muss man dann so falten.
Ja,
die muss man dann so falten und sich so zurechtdrücken. Genau.
Und das passiert dann in der Nacht dann häufig, dass die dann wieder aufgehen, weil du halt irgendwie dich bewegt hast kurz, ne? Und dann liegst du irgendwie komisch rum. Und das finde ich immer furchtbar. Aber ist natürlich auch immer ein Problem, wenn man generell so ein bisschen nach vorne geneigten Hals hat, ne? Also einfach so einen leichten Rundrücken hat, dann leidet man unter sowas natürlich auch immer ein bisschen stärker. Ne?
Genau. Um das Ganze jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzubringen, was ist wichtig beim Schlaf? Wir haben jetzt über viele verschiedene Dinge geredet. Die Grundprinzipien bleiben trotzdem bestehen. Ne? Einfach darauf schauen, dass man ein dunkles Schlafzimmer hat, dass man eine ruhige Schlafumgebung hat, so gut es halt möglich ist. Sonst kann man sich auch irgendwie ein bisschen zu helfen wissen. Schauen, dass man durch die Nase atmet. Schauen, dass man so eine Wind-Down-Routine hat mit weniger Licht, weniger Helligkeit. Vielleicht auch so Entspannungstechniken macht, Entspannungsübungen macht. Ich finde, das ist, wie gesagt, kostet gar nichts und kann man auch einfach mal so mitmachen. Und genau, ansonsten in der Früh, damit man auch gut in die Gänge kommt, kann man auch mal so eine Tageslichtlampe probieren. Und dann, wenn man das alles schon befolgt und man kann immer noch nicht gut schlafen, dann kann man auch mal mit einem Supplement ein bisschen rumexperimentieren. Wenn das auch nichts hilft, dann muss man wohl zwangsläufig mal zum Arzt gehen, sich das mal anschauen lassen. Dann bekommt man vielleicht mal ein Schlafmittel. Wie gesagt, das ist aber eigentlich nur ein Mittel zum Zweck und sollte keine Dauerlösung sein.
Hm.
Und
Temperatur,
genau, das hatte ich noch vergessen. Temperatur, einfach schauen, dass das Schlafzimmer möglichst kühl ist. Idealtemperatur liegt so um die 18, 19 Grad. Das hat bei mir jetzt in den seltensten Fällen, also im Winter, ja, da kann man auch einfach die Heizung runterdrehen und dann ist es im Raum ein bisschen kühler. Hm. Aber 2/3 vom Jahr ist es auch gar nicht realistisch, ohne dass man jetzt eine externe Kühlung noch hat. Hast du noch was zu ergänzen? Habe ich noch was vergessen?
Nee, jetzt nichts mehr. Nur Temperatur wollte ich dir noch legen.
Ja, wunderbar. Dann, wenn es von eurer Seite noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen gibt, gerne melden unter podcast@beyondlifespan.de oder einen Kommentar da lassen auf Spotify oder YouTube. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne an Freunde und Familie weiterschicken und eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin und ciao.
Danke und ciao.